Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Kennt ihr vielleicht den? Drei Pastorenfrauen treffen sich zum Kaffee und sie quatschen miteinander und jede fängt an zu klagen, ach, wie wenig Gottesdienstbesucher doch immer da sind. Die eine sagt, oh, bei uns ist es so wenig, wir sind nur 30 Leute. Und dann kommt auch immer so wenig rein in den Klingelbeutel, ja, so mein Mann, der nagt da richtig an seinem Existenzminimum, er kriegt immer so wenig Bezahlung, ach, wie schlimm, und sie lamentiert. Und die andere sagt, ach, bei uns ist es noch viel schlimmer, bei uns kommen in Gottesdienst nur 10 bis 15 Leute. Ja, das ist so wenig. Boah, das ist ganz schlimm. Und dann sagt die Dritte, ach, wenn mein Mann sonntags auf die Kanzel geht und sagt, geliebte Gemeinde, dann werde ich ganz rot. Das ist die Einzige, die da sitzt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist. Und auch alle herzlich willkommen, die jetzt online die Predigt dann mit anhören. Auch ihr herzlich willkommen. Stark, dass du eingeschaltet hast und dass du unsere Predigt online hörst. Das ist richtig gut. Super. Heute starten wir eine neue Predigtreihe. Und diese neue Predigtreihe, die heißt Kreiszieher. Was ist Kreiszieher? Es geht nicht um einen Kreissaal, also keine Sorge, liebe Frauen, hier werden keine Kinder entbunden. Ja, wir wollen uns auch nicht im Kreis drehen. Nee, wenn man im Kreis läuft, dann kommt man immer wieder am gleichen Ort raus. Das ist nicht so toll. Kreiszieher, es geht um etwas ganz, ganz, ganz anderes. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen, einer wahren Geschichte. Eine Episode, die wirklich passiert ist, ungefähr im ersten Jahrhundert vor Christus. Es war also die Generation vor Jesus. Und ihr müsst euch so reinversetzen, es liegen zwischen Malachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, und Matthäus, das ist das erste Buch im Neuen Testament. Und dazwischen liegt ungefähr eine Zeitspanne von 400 Jahren. Und das müsst ihr euch vorstellen, 400 Jahre lang gab es keinen großen Prophet, der irgendwie aufgetreten ist. Da ist auch ein bisschen was passiert, geschichtlich natürlich, die Geschichte bleibt nicht stehen. Aber so richtig Leute, die sagen, wow, ich höre von Gott oder ich habe eine Botschaft von Gott, das war irgendwie nicht mehr. Es gab auch kein aufgeschriebenes Buch mehr aus dieser Zeit, was in den Kanon der Bibel hineingefunden hat. Also 400 Jahre recht öde. Und in dieser Zeit, in dieser Generation vor Jesus, gab es eine gewaltige Hungersnot. Es hat einfach nicht mehr geregnet. Stellt euch vor, es regnet nicht. Die Ernten kamen nicht rein. Die Leute haben Hunger gehabt, haben Durst gehabt und es war richtig schlimm. Und sie wussten nicht, was sollen wir denn tun? Natürlich haben viele gebetet, ja, aber sie haben sich gesehnt nach einem Wort von Gott, sie haben sich gesehnt nach Antwort vom Himmel, was sollen wir denn bloß tun? Und vor der Stadt Jerusalem, da lebte ein komischer, alter Mann. Das war ein ganz spezieller Typ, so ein exzentrischer Eremit, und der Typ hieß Honi. Und der war bekannt für sein intensives Gebetsleben. Und irgendwann war der Punkt gekommen, dass Israel das gesagt hat, so geht's nicht mehr weiter. Und fast ganz Jerusalem ist hinausgegangen vor die Tore der Stadt und sind zu Honi gegangen und haben gesagt, Honi, du bist bekannt für deinen Glauben und für dein Gebetsleben. Bitte bete du für uns zu Gott. Sie kamen also da und haben sich versammelt. Und dieser alte Mann nahm seinen Stab und zog in den Boden um sich herum einen Kreis. Und er fiel auf die Knie und fing an zu beten und betete Folgendes. Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Das hat er gebetet. Ganz Israel war versammelt. Und plötzlich geschah es. Es fing leicht an zu regnen. Der Himmel öffnete sich, Regentropfen begannen zu nieseln. Alle jubelten, alle haben sich gefreut, ja! Aber Honi blieb weiter im Gebet und betete weiter und betete, nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um Regen, der die Zisternen, Gruben und Höhlen füllt. Als er das gebetet hatte, begann es richtig dunkel zu werden und ein Wolkenbruch kam, Tropfen so groß wie Hühnereier, sagt die Überlieferung, seien runtergefallen. Es hat richtig geschüttet, es war ein richtiges Unwetter, was dann kam, so kräftig, dass die Leute anfingen zu fliehen und sich auf den Tempelberg in Sicherheit gebracht haben. Doch Honi betete weiter im Kreis. Er blieb in diesem Kreis und betete, nicht um solchen Regen habe ich gebetet, sondern um den Regen deiner Gunst, deines Segens und deiner Güte. Und es begann gleichmäßig und ruhig zu regnen. In diesen Tagen kam ein Sprung in eine Pfütze dem Lob Gottes gleich. Es war so ein einschneidendes Erlebnis für ganz Israel, dass dieser Honi diesen Spitznamen Kreiszieher bekommen hat. Und die Legende des Kreisziehers war geboren. Und ich glaube, Gott sucht auch heute noch solche Menschen, die mutig sind, die mutig beten. Denn mutige Gebete ehren Gott. Und Gott ehrt mutige Gebete. Das ist ganz einfach so. Wenn du Gott Dinge bittest, die er sowieso tut, also die ganz normal auch geschehen können, ja, wo ist denn dann da das Große? Gott hat keine Angst vor mutigen Gebeten, vor großen Gebeten. Er hat kein Problem damit. Nein, das ehrt ihn sogar. Wenn du mit deinen Anliegen kommst, was Menschen unmöglich ist, und du kommst zu Gott, so wie dieser Honi gesagt hat, ich nehme meinen Mut zusammen, ziehe diesen Kreis und ich gehe hier nicht raus, bis die Antwort kommt. Das war ein mutiges Gebet. Ein fester Entschluss. Das war richtig krass. Gott fühlt sich nicht beleidigt durch große Träume und kühne Gebete. Alles, was geringer ist als das, beleidigt Gott sogar. Umso größer der Kreis, den du ziehst in deinem Leben, umso mehr wird Gott geehrt. Und darum ist es wichtig, dass du auch anfängst, Dinge einzukreisen in deinem Leben und sagen, ja, dafür bete ich. Es gibt kleine Kringel in deinem Leben, gibt vielleicht aber auch große, große Kringel. Ich glaube, das Gebet des Glaubens hat Kraft. Und wenn du Gott Dinge zutraust und weißt, er ist der gute, liebe Papa, der gerne gibt und der gerne Gebete erhört, sogar dein Gebet, dann kannst du mit allem, was auf deinem Herzen ist, zu ihm kommen. Wie bei Honi hat auch dein Gebet Potenzial, sogar den Lauf der Geschichte zu verändern. Den Lauf der Geschichte in deinem Leben, den Lauf der Geschichte im Leben deiner Familie, den Lauf der Geschichte im Leben auf deinem Ausbildungsort, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Firma. Den Lauf der Geschichte in deinem Dorf, in deinem Ort, wo du wohnst, in deiner Stadt, hier im Landkreis. Dein Gebet hat Power. Komm mit mutigen Gebeten zu Jesus. Er hört gerne. Er sucht dich als seinen Partner, als seine Partnerin, um mit dir gemeinsam das Ding zu machen. Man denkt nicht, oh Gott macht es schon irgendwie irgendwas. Nein, er sucht dich. Leute, mit Glauben. Gott sucht Menschen, die Glauben haben, wird er sie finden. Und ich hoffe, du bist der. Du bist die Person, die sagt, ich bin es. Hallo, hier bin ich, Gott. Ich habe Glauben. Ich fange an, groß und neu zu denken. Ich werde Verantwortung übernehmen für meine Familie, für meine Schulklasse, für meine Arbeit, für meine Freunde. Ich bin es, der den Kreis zieht und die Verantwortung übernimmt. Für deinen Besitz, für dein Dorf, für deine Stadt, für deinen Landkreis. Es ist an der Zeit, dass du anfängst, Kreise zu ziehen. Kreise auch um deine Verheißungen. Was sind Verheißungen? Verheißungen sind nichts anderes als Versprechen. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann wirst du drin feststellen, da gibt es so viele Versprechen. Und es sind generelle Versprechungen für uns als Christen, wenn du zu Jesus gehörst. Und du kannst sagen, ja, dieses Versprechen von dir, Gott, nehme ich ernst. Du kannst das ganz richtig praktisch machen, einen Stift rausnehmen und Kringel in deiner Bibel malen, um diese Verheißung rum und sagen, das kreise ich jetzt ein und nicht nur mit meinem Stift, sondern auch mit meinem Gebet. Und sagt, hey, Vater, ich bete, dass das mir gehört, weil du das versprochen hast und ich nehme dein Versprechen ernst. Für mich. Gott hört auf kein unkonkretes Gebet. Es gab mal so eine Story von einer Frau in Südkorea. Und diese Frau hat einfach keinen Mann abgekriegt. Keine Ahnung, wie sie aussah, ja, weiß ich nicht. Irgendwie hat sie es einfach nicht geschafft. Und dann war sie schon ziemlich ja, gegen 30 und hat so Torschlusspanik bekommen. Gott, was mache ich? Und sie kam zu ihrem Pastor und sagte, Gott, ich bete schon so lange für einen Mann. Und dann sagte der Pastor, ja, wie soll denn der Mann aussehen? Und sie, wie soll denn der Mann aussehen? Ja, soll er groß sein, soll er klein sein? Welche Farbe soll er denn haben? Welche Hautfarbe soll er denn haben? Wie soll denn der Mann sein? Welche Sprachen soll er sprechen? Was für einen Beruf soll er haben? Was ist denn, ja, wie? Ja, mach's doch ganz konkret. Und sie machte dann eine Liste mit den ganzen Eigenschaften, die sie sich wünscht von ihrem zukünftigen Mann. Und mit dieser Liste kam sie dann nochmal zum Pastor und dann haben sie gemeinsam dafür gebetet. Ganz konkret. Ganz konkret. Und es hat nicht lange gebraucht, bis jeder einzelne Punkt sich erfüllt hat und dieser Traumprinz in ihr Leben kam und sie den Mann hatte, den sie bestellt hatte. Wahnsinn, oder? Umso konkreter, umso mehr nachprüfbar ist es auch, ob es von Gott kommt. Hab Mut, träume groß, zieh deinen Kreis groß. Gott hört auf ganz konkrete Gebete, so wie bei Huni, der gesagt hat, nicht für sowas, sondern für einen Regen, der uns gut tut, habe ich gebetet. Damals, als sie dahin kamen und es anfing zu nieseln, haben sie gesagt, juhu, klasse, ja, das ist ja richtig toll, super, Gott hat geantwortet. Nein, es ging noch konkreter, es ging noch besser. Und Gott wünscht sich, dass wir dranbleiben, dass du dranbleibst an deinen Gebeten. Und der erste Kreis, das Thema, wo es heute drum geht, ist, denke groß. Das ist der erste Kreis. Denke groß. Träume groß. Und ja, wirklich, du darfst groß träumen. Du darfst groß träumen. Viele Dinge, die auf deinem Herzen sind, sind nicht nur aus deinem Mist gewachsen, sondern manches davon ist von Gott. Und das darfst du träumen. Das darfst du bewegen vor Gott. Aber vieles hat damit zu tun, zu wissen, wer du bist. Wer bin ich denn schon? Darf ich denn groß träumen? Darf ich denn mit großen Wünschen zu Gott kommen? Darf ich denn meine ganz detailgenauen Listen schreiben, um von Gott ja, zu empfangen? Darf ich das? Ja, du darfst. Warum? Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Königskind. Dann bist du seine Tochter, dann bist du sein Sohn. Hey, du darfst zum Papa kommen mit deinen Wünschen. Mit deinen Träumen, mit deinen großen Träumen. Du darfst kommen. Sag mal, ich bin ein Königskind. Glaubst du das? Du bist ein Königskind. Und das muss deine Identität werden. Und darum darfst du auch groß träumen. Manches ist auch so ein bisschen Mentalitätsfrage. Ne? Der eine, der denkt einfach von Natur aus größer. Wenn man jetzt mal an den Amerikaner denkt. Vor ein paar Jahren war ich mal in Amerika. Ja, das ist alles ein Big Dream, ja, der American Dream. Ja, das ist tatsächlich so, die Straßen sind groß. Dann denkst du, boah, so weite, gerade, große Straßen. Aber nicht nur die Straßen sind groß, die Autos sind groß, die Häuser sind groß, die Amis sind groß. Ja, alles ist groß. Ne, der American Dream, alles scheint möglich. Wir wissen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ey, ein ganz anderes Mindsetting. Und dann kommt man zurück nach Deutschland und denkt, man fühlt sich manchmal so kleinkariert. Irgendwie nichts ist möglich, ja. Alles ist so schwierig. Das ist ein ganz anderes Denken. Hey, aber bei Gott dürfen wir groß denken. Da darfst du groß denken, nicht nur ein großes Auto, große Straßen, große Häuser, du darfst in deinem Leben groß denken. Mach deine Grenzen weit, mach nicht so einen kleinen Kreis, sondern zieh deinen Kreis groß. Manchmal sind wir auch so erzogen in unserer Kultur, ja, mit dem Kleinen zufrieden zu sein und es ist gut. Ich glaube, es ist ein guter Wert, Zufriedenheit, aber wir dürfen groß denken. Es gibt Menschen, die sind zu sehr zur Vernunft erzogen. Sei immer vernünftig, plane immer irgendwas. Und alles Träumen ist irgendwie ausradiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dir manchmal vorkommst, ich kann gar nicht mehr träumen. Ich kann gar nicht mehr so große Wünsche haben. Irgendwie ist das alles weg. Du bist vielleicht auch durch Umstände erzogen zu einer Nüchternheit, zu einer Vernunft, die Segen von dir abhält. Lass uns unsere Kinder erziehen, vernünftig erziehen, zum Träumen und zum Glauben. Und lasst uns einander ermutigen, wieder zu träumen und zu glauben, groß zu denken, mit einem großen Herzen zu Gott zu kommen. Ich glaube, es ist total wichtig. Wir sind manchmal so geprägt von so einem Armutsdenken. Ich bin so arm und es dreht sich alles irgendwie nur um mich. Hauptsache, ich kriege irgendwie was ab. Hauptsache, es gefällt mir. Hauptsache, ich bekomme, ich konsumiere ums Konsumieren. Ich arbeite, damit ich irgendwie am Leben bleibe. Wir haben so ein Armutsdenken. Wir denken nur so lokal, bei mir im Dorf, bei mir zu Hause in der Familie. Aber groß träumen denkt größer. Das Herz Gottes ist größer. Er macht dich zu einem Königskind. Und da brauchst du auch ein Königsmindsetting. Du brauchst eine Erweiterung in deinem Gedanken, das nicht nur deine Familie einschließt, sondern dein Ort, deine Stadt. Ja, das ganze Land, ein größeres Denken. Und manche sind so in dieser Armutsmentalität drin, so in der Sklavenmentalität. Das sehen wir, kennt ihr vielleicht die Stelle in 4. Mose 14, Vers 24. Kurz davor, da ist Israel aus Ägypten herausgeführt worden. Ja, die waren ein paar hundert Jahre in der Sklaverei und jetzt werden sie herausgeführt und Probleme ploppen auf und alle sagen, lass uns zurückgehen. Es ist so schwierig, die Herausforderung, oh, und so weiter. Jetzt haben wir ja noch weniger, oh, und da ging es uns doch noch recht gut in der Sklaverei, haben wir wenigstens ein bisschen was zu essen gehabt. Aber da war einer, und der Typ hieß Kaleb. Und da steht in 4. Mose 14, Vers 24, aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war, und er mir völlig nachgefolgt ist, ihm werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen. Alle anderen werden umkommen, aber diesen einen, ja, der wird am Leben bleiben. Eure Generationen werden es vielleicht auch erleben, aber dieser eine, den will ich am Leben lassen, weil ein anderer Geist in ihm war. Was für ein anderer Geist war denn in Kaleb? Das Wort Geist heißt auch Gesinnung. Und im Alten Testament ist es auch ganz nah am Herzen, ja, mit dem Herz verbunden. In Kaleb war eine andere Gesinnung, nicht diese Sklavengesinnung, oh, zurück in die Sklaverei, sondern ein großes Denken, ein weites Denken. Eine andere Gesinnung, keine Knechtsgesinnung, kein Minderwertigkeitsdenken, sondern ein großes Denken. Und Kaleb war einer von den Kundschaftern, die Israel ausgesandt hat, als sie gerade frisch aus Ägypten raus sind, gerettet worden sind, durchs Wasser gelatscht sind, die Pharao ist vernichtet worden, auf der anderen Seite sind sie rausgekommen und dann haben sie Kundschafter ausgeschickt in das verheißene Land, da wo sie hinwollen und diese Kundschafter kamen zurück. Und was haben sie erzählt? 4. Mose Vers 13 ab Vers 27 und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Sie zeigten da die ganzen Früchte, was sie mitgebracht haben. Allerdings ist das Volk dort stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Kurze Info, die Enaks, das sind die Riesen. Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan, überall Feinde. Und Kaleb beschwichtigte das Volk und sagte, lasst uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Gerücht über das Land auf, das sie auskundschaftet hatten. Und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Was für ein Mindsetting hatten diese Kundschafter? Wir sind nichts. Da wohnen nur Gefahren, Herausforderungen. Wir sind zu wenig. Wir sind zu klein. Wir sind zu schwach. Wir haben nichts zu melden. Wir haben den größten Gott der Welt, der uns vorausgeht in einer Wolkensäule, in einer Feuersäule, der uns gerettet hat aus Ägypten. Aber wir sind zu schwach gegen das, was uns da bevorsteht. Wer sind denn wir schon? Wir sind doch nur so klein wie Heuschrecken in unseren Augen und auch in ihren Augen. Merkt ihr? Da war überhaupt gar kein Platz zum Träumen. Von dem Land, in dem Milch und Honig überfließt. Von diesen tollen Produkten, die dort sind, die sie sogar mitgebracht haben. Träumt davon. Guckt, das ist eure Verheißung. Das ist der große Traum. Sie haben aufgehört zu träumen. Lass uns einen neuen Leiter machen, haben sie danach gesagt. Ja, lass uns Mose töten, steinigen und so weiter. Lass uns einen neuen Leiter an die Spitze setzen, der uns zurückführt in das Alte, was wir vorher hatten, denn das war besser. Kein Traum, sondern ein Retro-Traum. Früher war es besser. Aber in 4. Mose 14, Vers 6, da sehen wir, was Kaleb sagt. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn der Jephune, von denen, die das Land auskundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Dann sprach Gott: Nein, mit diesem Kaleb werde ich Geschichte schreiben. Ihr alle werdet das nicht mehr erleben, aber dieser Kaleb wird es erleben. Ich finde das fantastisch. Sie haben aufgehört zu träumen. Sie haben nicht groß gedacht, sie haben vernünftig gedacht. War vielleicht ganz vernünftig zu überschlagen: Hey, haben wir genug Speere, haben wir genug Waffen, haben wir genug Kriegsleute? Hey, wir kommen ja gerade aus der Sklaverei. Wer sind denn wir schon? Das war total vernünftig. Glaube wird aber Risiko buchstabiert. Und dieser Kaleb und dieser Josua, die haben das gesehen, die waren von diesen 10 Kundschaftern 2 Stück und die haben gesagt: Hey, dieses Land ist sehr gut und sie haben groß geträumt. Wir werden es einnehmen. Die Riesen werden unser Brot sein. Wir werden sie fressen wie Brot. Sie haben ganz anders gedacht, groß gedacht. Und so ist es mit der Natur des Denkens manchmal, mit dem Träumen. Das ist auch was ganz Natürliches. Ich habe mal ein Gehirn mitgebracht. Wo ist das Gehirn? Da. Stell dir vor, es ist dein Gehirn. Gehirne sind cool, oder? Also ich finde Gehirne toll, weil da steckt viel Schmalz drin. Alles, was du gerade denkst, alles, was du gerade hörst, spielt sich in deinem Gehirn ab. Da werden die Töne, die Bilder, alles zusammengesetzt. Ohne Hirn wäre es total schrecklich. Aber es ist ganz interessant, die linke Hirnhälfte, die ist für die Logik verantwortlich. Für Erinnerungen und für Erfahrung. Etwas ganz, ganz Wichtiges, oder? Weil aus Erfahrung wissen wir zum Beispiel, man darf nicht auf die Herdplatte langen, wenn sie glüht. Na, weil einfach brennt man sich die Finger, die Flossen. Also, nicht drauflangen. Das ist logisch, das ist aufgrund von unserer Erfahrung. Und es ist total wichtig, dass wir diese linke Hirnhälfte haben. Die rechte Hirnhälfte allerdings, die ist bildgebend, sie ist für die Fantasie da, für die Vorstellungskraft, für das Träumen. Und es gibt Untersuchungen, Testverfahren, und die haben ergeben, dass bei jungen Menschen noch die rechte Gehirnhälfte mehr Einfluss im gesamten Gehirn hat. Also interessant, junge Leute träumen mehr. Sie sind voller Fantasie, voller, oh, was aus ihrem Leben noch alles werden kann. Da ist echt noch, da sind Träume da. Junge Menschen träumen recht viel. Und im Alter, umso älter man wird, beginnt allmählich die linke Gehirnhälfte mehr Einfluss zu nehmen. Die Logik nimmt zu, die Erinnerung, die Erfahrung. Und wenn man nicht aufpasst, dann fängt man nur noch an, von früher zu erzählen. Früher war alles besser. Schau mal, was wir damals alles erlebt haben. Oder so wie das Volk gesagt hat: Guck mal, früher in Ägypten, in der Sklaverei, da war doch gar nicht alles so schlecht. Lass uns zurück. Vielleicht können sich da noch Leute an die Wiedervereinigung Deutschlands erinnern. Als Ostdeutschland zu Westdeutschland, als wir wieder zusammenkamen. Am Anfang war die Euphorie groß: Juhu, wir sind wieder eins. Aber kurz danach kamen die ersten Stimmen aus Ostdeutschland, aus der damaligen DDR. Oh, lass uns doch wieder die Grenze hochziehen. Lass uns doch das wieder so machen, wie es früher ist. War doch gar nicht alles schlecht. Stimmt, vielleicht waren ein paar Dinge ganz gut. Aber es war nicht frei, das Volk. Diese kleine Sklavenmentalität ist da. Von früher erzählen. Aber Vision und Zukunftsperspektive geht flöten. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Eine Vision heißt nichts anderes als Sicht, Anblick oder Erscheinung. Und Glaube ist das Wirklichwerden dessen, was du hoffst. Aber du kannst nur hoffen, wenn du wieder träumst. Ohne Traum, keine Hoffnung. Was willst du denn hoffen? Nur das, was du träumst. Und statt aus dem Glauben zu leben, fängt man an, aus der Logik, aus der Erinnerung, aus der Erfahrung zu leben. Statt unseren Träumen zu folgen, fangen wir an zu resignieren. Hey, aber so soll es nicht sein. Gott, der viel größer ist als unsere rechte Gehirnhälfte, die voller Fantasie ist. Und Gott ist so viel größer als alles, was du dir erträumen kannst. Noch viel größer als alles, was du dir erdenken und erhoffen kannst. Er ist viel größer. Und diesen Gott, der viel größer ist als dieses Träumende, das versucht man dann in die falsche Hirnhälfte, in die linke Logikhälfte zu quetschen und Gott zu begrenzen. Honi hörte nicht auf zu träumen. Das ganze Volk war verzweifelt. Es kam zu Honi, dem Kreiszieher. Aber Honi machte den Unterschied. Er träumte noch und er war alt. Er hörte nicht auf zu träumen. Wir müssen uns immer wieder diese rechte Gehirnhälfte am Leben halten, das Träumen am Leben halten, gesund und am Laufen halten, damit wir wieder glauben können. Träume groß. Darum predigen wir hier Predigten, die Glauben lehren, die Träumen lehren, die nicht begrenzen in vernünftig, ja, die Wunder aus der Bibel, die werden alle irgendwie ausgestrichen, das war alles gar nicht so. Gott handelt doch nicht durch Relativieren, ja, alles, oh, es war doch vielleicht ganz anders. Oder wenn Gottes Wille ist, Glaube ist Gottes Wille. Amen. Sag mal, Glaube ist Gottes Wille. Und die Bibel sagt, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes. Und das gehört, das ganze Wunderding. Das Reich Gottes ist voller Wunder, voller Träume. Kümmert euch zuerst um das Wunderding. Wenn du Begrenzungen gelehrt bekommen willst, dann bist du hier fehl am Platz. Und Kaleb hörte auch nicht auf zu träumen. Er hielt seinen Traum wach. Habt ihr das gewusst? Kaleb, der groß geträumt hat, der gesagt hat, wir werden es schaffen und zu dem Gott gesagt hat, weil ein anderer Geist in dir ist, werde ich dich in das Land bringen. Ja, und es ist tatsächlich passiert in Josua 14, Vers 10. Da sind sie nun im verheißenen Land und nun siehe, sagt er zu Josua, und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre vergangen, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Eigentlich müsste diese graue Seite ganz stark sein, ne? Die Logikseite, die Vernunft, oh ja, das Träumen müsste weg sein. Nein, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große, feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Wie lange hat Kaleb diesen Traum aufrechterhalten? 45 Jahre. Wie lange hat er gesehen, dass sein Traum sich erfüllt? Noch nicht. Selbst nach 45 Jahren, hey, er ist 85 und sein Traum hat sich noch nicht erfüllt. Aber Kaleb träumte immer noch. Er war der große Träumer. Hey, Gott hat es gesagt, ich träume es. Und das sind noch die Riesen in dem Land. Hey, aber ich werde es schaffen. Es war seine Vision. Josua 15, Vers 13. Und Kaleb, dem Sohn des Jephunne, gab er einen Teil inmitten der Söhne Juda nach dem Befehl des Herrn an Josua, die Stadt des Aba, des Vaters Enaks, das ist Hebron. Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai und Ahiman und Talmai, Kinder Enaks, waren Riesen. Und von dort zog er hinauf gegen die Bewohner von Debir. Der Name von Debir war früher Kiriat Sefer. Und Kaleb sagte, wer Kiriat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Und er nahm es Othniel ein, der Sohn des Kenas, der Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Was hat Kaleb gemacht? Er hat geträumt. Und er war bereit an dem Punkt, als der Traum sich erfüllt hat. Und er nahm noch selbst das Land ein, wie Gott es versprochen hat. Er hörte nicht auf zu träumen, aber er war auch nicht nur ein Träumer, er war ein Mann der Tat und er fing an, es umzusetzen. Er hielt seinen Traum wach. Willst du auch deinen Traum wach halten? Träume wieder groß. Wenn wir heute was lernen können, dann davon, deinen Traum wach zu halten. Und wenn du merkst, dass bei dir in deinem Leben das Träumen aufgehört hat, die Erfahrung und die Logik versucht, dein Träumen zu ersticken. Vielleicht ertappst du dich sogar dabei, jungen Leuten zu sagen, ah ja, warte erst mal ab, wenn du in meinem Alter bist, dann wirst du sehen, dass es doch alles ganz anders ist. Vielleicht ertappst du dich dabei, wie du Dinge relativierst und deine Träume auf Eis gelegt hast. Schließ deine Augen und richte dich aus zu Jesus. Und er wird dir deine Träume wieder wach machen. Lass seinen Geist in dein Leben, und das ist ein anderer Geist. Fang an, neu zu träumen. Vielleicht erinnerst du dich an Zusicherungen, die Gott dir gemacht hat, Versprechen und Verheißungen, die er dir einst gegeben hat. Und egal, wie lange es zurückliegt, träume wieder neu. Träume wieder neu. Herr Jesus, ich bete, dass du kommst und dass du Träume wieder wachrufst, Herr. Dass du neue Träume schenkst. Komm mit neuer Hoffnung. Komm mit neuem Glauben. Dass wir uns ausstrecken nach mehr von dir. Auch als Kirche hier in Miltenberg. Wir wollen die Träumer sein, die Großes von dir erbitten. Weil du ein guter Daddy bist und du gerne hörst. Ich bete, dass du deinen guten Regen über uns ausgießt. Deinen Regen des Segens. Dass wir anfangen, Verheißungen einzunehmen, das verheißene Land einzunehmen. Nimm unsere Angst vor den Riesen, vor den Unmöglichkeiten, vor den Dingen, die sich aufmachen und so groß und so negativ sich vor uns platzieren. Fang an, deinen Stock auszupacken und einen Kreis zu ziehen. Als einzukreisen und zu sagen, hier bin ich und ich warte auf meine Verheißung, Vater. Und ich werde hier nicht gehen, bis diese Verheißung kommt, bis deine Gnade kommt, bis deine Kraft kommt, bis deine Heilung kommt. Ich höre nicht auf, ich bleibe in diesem Kreis, in dem Kreis des Großträumens und des Großerwartens. So Geist Gottes, komm und gieße aus mehr Erwartung in unsere Herzen. Spreng du unsere Begrenztheiten, lass uns wieder träumen. Ich möchte, dass du aufwachst aus deinem traumlosen Koma.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.